Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist Professor Dr. Schulte-Markwort bei uns zu Gast. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und hat unter anderem 3 Kliniken sowie 2 Praxen für Kinder- und Jugendpsychiatrie mitgegründet. Des Weiteren hat er einige Bücher geschrieben, die sich mit verschiedenen Themen sowohl zur Entwicklung als auch zu psychischen Krankheitsbildern von Kindern und Jugendlichen befassen. Zuletzt erschien sein Buch Mutlose Mädchen. Wir sind heute bei ihm in seiner Praxis in Hamburg zu Gast. Dort reden wir unter anderem über seinen beruflichen Werdegang und wie es zur Gründung der Kliniken und Praxen kam. Dabei erklärt Professor Schulte-Markwort das partizipative Konzept, das in der Therapie stets verfolgt wird. Des Weiteren gibt er Einblicke in einige psychiatrische Krankheitsbilder und wie diese therapiert werden. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich die Bedeutung des partizipativen Konzepts, das dazu führt, dass die Kinder und Jugendlichen stets im Mittelpunkt der Behandlung stehen und man ihnen mit Respekt und Haltung begegnet. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für alle interessierten Eltern und Jugendlichen hilfreiche Einblicke in einige Themen der Kinder- und Jugendpsychiatrie bieten konnten. Vielleicht findet sich der eine oder andere in den Themen wieder und kann durch diesen Podcast hilfreiche Tipps oder Inspirationen bekommen. Nun viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Wir sind heute mal in Hamburg und haben Professor Schulte-Markwort als Gast, sind in seiner Praxis, die wunderschön eingerichtet ist. Wir hatten schon einen Rundgang gerade. Und ja, ich würde Sie bitten, sich einfach mal vorzustellen, so Ihren Werdegang, ja, quasi bis hin zu Gründung der Praxis und einiger Kliniken. Genau, damit die Zuhörer auch wissen, ja, mit wem wir heute sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Michael Schulte-Markwort. Wenn ich jetzt Werdegang erzähle, man sieht das ja an meinem Silberrücken, das könnte ein bisschen länger werden. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen Schwerpunkte finden. Also gestartet bin ich 1987 als Assistenzarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lübeck. Und damals, und das ist insofern bedeutsam, war ich schon immer ein sehr engagierter Kinder- und Jugendpsychiater, der immer das Gefühl hatte, er ist genau in dem richtigen Fach, was er gebraucht hat. Und ich war damals sehr normativ unterwegs. Das heißt, ich war überzeugt davon, ich müsste wissen, was für die Familien richtig ist. Das hat dazu geführt, dass ich der Kollege war mit den meisten Therapieabbrüchen. Es hat mich total irritiert damals. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich engagiere mich so, ich lese jedes Buch und so. Und das ist meine erste Publikation. Ich habe dann diese Gruppe nachuntersucht und der Aufsatz heißt Therapieabbrüche im stationären Kontext. Und da sind zwar andere Dinge auch mit rausgekommen, aber das hat mich auf den Pfad gebracht, immer wieder drüber nachzudenken, mit welchen Normen arbeite ich eigentlich Kindern gegenüber und wie ist das gerechtfertigt und wie ist das eigentlich abgeleitet und was passiert, wenn ich Kinder mehr mit einbeziehe. Und das ist ein ganz, ganz langer Weg gewesen, in dem ich dann in verschiedenen Kliniken gearbeitet habe. Ich habe dann mich habilitiert in Lübeck und 1996 eine erste Professur bekommen, verbunden mit der leitenden Oberarztstelle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im UKE. Da habe ich dann eben in dieser Position gearbeitet und angefangen, zum ersten Mal auch konkreter partizipative Konzepte umzusetzen. Parallel hatte ich dann im Altonaer Kinderkrankenhaus, was gerade vom UKE gekauft worden war für 1 Euro, die Aufgabe aus der psychologischen Abteilung, so hieß sie damals noch, eine Kinderpsychosomatik zu machen. Das habe ich gemacht und habe dann 14 Jahre lang immer parallel halb UKE, halb AKK gemacht. Und im AKK habe ich dann schon solche Konzepte umgesetzt, wie eine Tagesklinik aufzubauen, die so funktionierte, dass die Kinder morgens in ihre Schulen gehen und nicht in die Tagesklinik kommen, weil ich mich immer darüber gewundert habe, warum Kinder eigentlich tagesklinisch behandelt werden und dann aber erstmal in eine Klinikschule gehen. Das fand ich immer unsinnig. Und wir haben das umgedreht. Das war ein sehr erfolgreiches Konzept. Die Kinder sind mittags gekommen und wir haben bis mittags dann die Säuglinge behandelt mit den Regulationsstörungen, weil das so personalaufwendig war. Waren das dann immer 3 Mütter mit ihren Säuglingen? Und dann bis zum Mittagessen blieben die und mittags kamen dann der Rest der Kinder, die dann bis abends da waren und dann bis spätabends, bis 18 Uhr. Das heißt, sind dann sozusagen satt nach Hause gekommen und konnten trotzdem im eigenen Bett schlafen. Das war das Konzept. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und darüber habe ich gelernt, immer weiter, immer mehr dieses Konzept weiterzudenken, zu Ende zu denken. Hab eine Kindersjugendpsychosomatische Fachabteilung für Essstörungen in Bad Bodenteich aufgebaut. Ich habe viel Erfahrung damit, wie man auch aus der Ferne leiten kann, mit Video oder Telefon, oder ich war immer nur einen Tag vor Ort eigentlich. Und dann war es schließlich so, dass 2018 ein Investor auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich nicht eine private Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie aufbauen möchte. Das fand ich natürlich total reizvoll. Und die hatten dann ursprünglich gesagt, wir kaufen ihnen eine grüne Wiese in Rissen und dann sagen sie, wie das aussehen soll. Und da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass wir die Kinder vor die Tore der Stadt verlagern, wie die früheren psychiatrischen Kliniken, sondern ich möchte gerne, dass wir das in der Stadt machen. Stadtkinder gehören in der Stadt behandelt. Und dann haben wir ein wunderbares Gebäude gefunden, die tatsächlich Marzipanfabrik hieß, weil da Dr. Oetker bis 1956 die größte deutsche Marzipanproduktion hatte. Und das war ein wunderschönes altes Gebäude, was wir dann entkernt haben und dann neu hergerichtet haben. Und dort haben wir dann diese partizipativen Konzepte verwirklicht, die so aussehen, dass es kein Stationszimmer mehr gibt, sondern es gibt immer für 10 Kinder und 2 Krankenschwestern oder 3 Krankenschwestern eine große Lobby von 70 Quadratmetern. Und in dieser Lobby gibt es sozusagen, der Rest des Stationszimmers ist dann nur noch ein Doppelschreibtisch, der mitten im Raum steht. Und dann gibt es eine große Küche, einen großen Esstisch. Die Küche ist immer offen, es gibt immer was zu essen, es gibt immer Obst. Man kann immer Kuchen backen. Hinter dem Esstisch gibt es eine Couchgruppe. Und die zentrale Veranstaltung der Woche heißt Open Staff. Und das bedeutet, dass alle Mitarbeiterinnen, die zuständig sind für diese eine Station, am Tisch sitzen, am Esstisch sitzen und über die Kinder sitzen, die 5 Meter weiter dahinter sitzen und zuhören. Das heißt, wir brechen die Schweigepflicht. Die Kinder hören etwas übereinander. Das ist Konzept, weil immer unterstellt wird, in dieser grundsätzlich erwachsenen, misstrauischen Haltung Kindern gegenüber, ne, wenn die wissen, was sie haben, dann hänseln sie sich. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn die wissen, was sie haben, dann können sie sagen, dann sagen sie, dann kann ich ja Rücksicht nehmen, dann weiß ich ja, was mein Nachbar hat.
Und das ist es vor allem, diese Klinik jetzt, die Marzipanfabrik, ist es vor allem für Jugendliche? Gibt es ein gewisses Alter oder sind auch Kinder dort betreut?
Da sind auch Kinder. Also es ist auch manchmal so, dass wir Eltern mit aufgenommen haben, bei 8-Jährigen beispielsweise. Aber spätestens ab 10, 11, 12 sind die auch alleine da.
Und was für Krankheitsbilder sind das? Ist es durch die Bank weg? Alles, was es an so psychiatrischen Krankheitsbildern gibt? Oder gibt es bestimmte Sachen, die öfters dort irgendwie behandelt werden? Oder?
Also die Klinik behandelt im Grundsatz alles. Ausnahme ist manifeste Sucht. Das ist etwas, was man unter diesen Bedingungen nicht gut behandeln kann. Oder wenn jemand tatsächlich geschlossene Bedingungen braucht, dann funktioniert das auch nicht. Das ist aber extrem selten. Also diese chronisch selbstverletzenden Mädchen, die wir viel behandelt haben, die dann zum Teil in solche Krisen geraten sind, dass die von sich aus gesagt haben, ich halte es nicht mehr, ich kann es nicht mehr halten, bringt mich irgendwie für eine Nacht oder 2 Nächte auf die geschlossene. Das wollten wir immer nicht, ne, weil wir nicht in den Ruf von Edelpsychiatrie kommen wollten. Aber manchmal, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, für 2, 3 Tage ließ sich das nicht verhindern. Ansonsten gibt es nicht wirklich einen expliziten Schwerpunkt. Also eigentlich alles, viele Essstörungen, aber das hat was mit der Prävalenz zu tun.
Also das klingt wirklich sehr spannend. Ich finde auch diesen speziellen Ansatz, den Sie da beschreiben. Können Sie nochmal sagen, tragen das denn alle mit? Also ich denke schon, die Sie angestellt haben, werden alle so arbeiten wie Sie. Stößt das denn aber auch auf Kritik bei den Kollegen? Wie geht man dann damit um?
Also die Marzipanfabrik gibt es ja jetzt schon seit 5 Jahren. Wir hatten immer viele Besuchergruppen, also aus unterschiedlichsten Bereichen und natürlich auch ärztliche Kollegen. Es gab ab und zu Kollegen, die überzeugt davon waren, dass das sozusagen nur mit Privatpatienten geht, was so ein bisschen unterstellt, als wenn Privatpatienten andere Krankheiten haben, was überhaupt natürlich nicht der Fall ist. Also ich habe es zutiefst nicht verstanden. In Hamburg selber, glaube ich, ist das in den umliegenden Kliniken viel auf Unverständnis gestoßen, obwohl ich im UKE eigentlich auch schon mit demselben Konzept gestartet war. Ich hatte einen Sponsor, der mir 5 Millionen Euro geschenkt hat vor vielen Jahren, und ich wollte darüber einen Erweiterungsbau machen, weil ich verstanden hatte, dass dieses Konzept an architektonischen Bedingungen hängt. Ohne Veränderung der Architektur funktioniert das nämlich nicht. Und dann war aber das Baumanagement im UKE so überfordert, dass die Baukosten gestiegen waren, und dann funktionierte das nicht mehr. Und dann wollte der Sponsor das Geld wieder zurück. Ich hatte aber in der Zeit schon mit meinen Teams im UKE gearbeitet, und ich bin auch sicher, dass ich das auch mit denen umgesetzt hätte. Aber natürlich ist es so, das ist eine Haltungsänderung. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass Kinder- und Jugendpsychiatrische Stationen oft davon leben, dass sie Regeln brauchen, Stationsregeln. Und wir haben gesagt, oder ich bin auch davon überzeugt, die Überschrift heißt Wertschätzung und Respekt, und darunter steht das Grundgesetz. Mehr braucht man nicht. Ja, und ich erwarte von allen Mitarbeitern, dass sie auf dieser Grundlage 24/7 Konflikte klären, und ich mute den Kindern zu, dass es sein kann, dass Mitarbeiter die Konflikte unterschiedlich klären, weil sie unterschiedliche Menschen sind. Aber das können Kinder auch auseinanderhalten, das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem.
Und jetzt waren wir gerade bei dem Thema Diagnosen. Was würden Sie denn so aus Ihrer langjährigen Erfahrung sagen? Sehen Sie, wenn Sie jetzt sagen, anhand der Diagnosen einen Trend bei den Kindern, Jugendlichen, gerade im Kontext der Jahre, was würden Sie da sagen?
Es gibt immer Zeitgeist-Shifts. Also vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 6, 7 Jahren, habe ich ja mein erstes populärwissenschaftliches Buch geschrieben über die Burnout-Kids. Mhm. Damals hatten wir wirklich massiv zu tun mit erschöpften Mädchen vorzugsweise, die so um das Abitur herum einfach sich so verausgabt hatten, dass es dann fast wie eine Depression aussah. Und ich habe damals gedacht, Burnout gibt's ja im Erwachsenenalter, warum soll es das eigentlich nicht auch im Kindesalter geben? Und das wollte ich zur Diskussion stellen, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Ich war dann so ein bisschen beschämt wegen des etwas populistischen Titels Burnout Kids, das hatte der Verlag vorgeschlagen. Und ich wollte das nicht, dann haben die gesagt, ja, wollen Sie jetzt ein Buch verkaufen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, na gut, und dann habe ich danach ein Entschuldigungsbuch geschrieben, das heißt Super Kids. Die Super Kids ist nämlich das, was ich eigentlich immer glaube, wie Kinder sind super. Nichtsdestotrotz gibt es Symptomshifts, also das letzte Buch, was ich geschrieben habe, heißt Mutlose Mädchen, das Phänomen von Mädchen, die nicht mehr weiterkommen, weil sie, jetzt verkürzt gesagt, sozusagen in dem Kontext überarbeiteter Mütter kein Vorbild mehr haben.
Genau, das Buch habe ich auch gelesen, dieses mutlose Mädchen, und das hat mich irgendwie auch hierher gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das eben, also genau, meine Freundin Jessica und ich, wir sind ja Kinderärztinnen, und wir nehmen zunehmend wahr, das sind vor allem Mädchen, finde ich. Meistens fängt es so an, die haben dann eine sogenannte Attestpflicht, bedeutet, die möchten nicht in die Schule gehen, dann legt die Schule auf, die müssen zum Kinderarzt, und dann sitzen sie vor einem und sehen einfach schlecht aus. Traurig, blass, mutlos. Und da fehlt mir ganz oft, oder da denke ich ganz oft, ich mache dann keine sinnvolle Arbeit, weil ich stelle denen vielleicht einen Attest aus oder eben auch nicht, aber ich habe gar nicht die Zeit oder die Ressourcen, um mich wirklich um die zu kümmern. Mhm. Und es fällt mir auch total schwer, da eine Diagnose zu stellen, weil ich ganz oft denke, was haben die? Sind die depressiv? Mhm. Sind die haben die eine Essstörung, weiß ich nicht, zeigen sie selbstverletzendes Verhalten, das ist so ein Mischbild. Und ja. Genau, in dem Buch fand ich sehr gut alles beschrieben, und ich habe mich sehr viel darin, oder ich habe sehr viele Situationen darin wiedergefunden, die ich kenne. Und ich fand es auch spannend, dass sie ja letztlich, sie bieten ja keine Lösung an, sondern quasi es geht um die Diskussion darüber, wie kann man ihnen helfen. Mhm. Haben Sie da noch mehr Ideen jetzt zu mittlerweile, oder gibt es da so Sachen, wo Sie sagen, damit kann man einen guten Umgang vielleicht auch für uns Kinderärzte jetzt mal in der Praxis, was empfehlen Sie da?
Also wir nehmen die Mädchen natürlich alle in psychotherapeutische Behandlung, und dann je nach Ausprägungsgrad der Symptomatik behandeln wir antidepressiv mit einem SSRI. Wir haben aber auch sehr große Erfolge mit einem komplett Off-Label-Gebrauch von einem Stimulans, Lisdexamfetamin. Das ist etwas, was wir diesen Mädchen häufig geben.
Ist das sowas wie Medikinet oder?
Genau.
Ja.
Genau, das ist sozusagen der Parallelwirkstoff. Ne? Das ist Medikinet, ist Methylphenidat, und das ist L-Wanse, Lisdexamphetamin ist der Wirkstoff. Und das ist etwas, was stimmungsaufhellend wirkt und fokussierend. Ist ja eigentlich für ADS reserviert. Und wir haben aber mit L-Wanse gute Erfahrungen im Off-Label-Gebrauch, zum Beispiel bei bulimischen Mädchen, weil wir denen die Nebenwirkung mit der Nebenwirkung den Hunger nehmen und diese Mädchen von jetzt auf gleich keine Fressanfälle mehr haben. Und dann kann man ganz anders psychotherapeutisch mit denen arbeiten. Und bei diesen mutlosen Mädchen, die eben oft nicht depressiv sind, die wirken so, aber das Antidepressivum wirkt gar nicht, hat so ein Medikament den Effekt, dass die nach Hause gehen und anfangen aufzuräumen. Weil sie plötzlich irgendwie das Gefühl haben, sie können die über die Schwelle rüberkommen. Ja, und das ist immer so ein erster Schritt. Und dann muss natürlich was Psychotherapeutisches folgen. Aber speziell mit dieser Medikation haben wir unglaublich gute Erfolge. Man muss natürlich immer nur klar sagen, das ist Off-Label, aber das kennen die Kinderärzte, was Off-Label-Use ist.
Also ich muss sagen, ich habe auch tatsächlich in Ihrem Podcast, den Sie schon mal gemacht haben, das auch gehört und fand das schon auch vielleicht persönlich ein bisschen erschreckend, diese Sache, die Sie gesagt haben mit der Care-Arbeit der Mütter. Ja, und habe da wirklich jetzt auch drüber nachgedacht und habe mich so ein bisschen gefragt, was können wir eigentlich tun? Also was können wir tun? Was können wir als Gesellschaft tun? Das finde ich schon ein sehr schwieriges Thema, weil es ist natürlich gut, dass die Mädchen dann bei Ihnen therapiert werden. Aber wenn ich mich selber angucke, denke ich so, okay, was können wir tun? Also ja, wir ergreifen Berufe und arbeiten dann da drin so viel, dann zusätzlich zu Hause. Ich finde, das ist wirklich ein großes gesellschaftliches Problem.
Absolut. Also ich glaube, dass die Mütter in der Falle stecken und dass sie das auch sozusagen nicht selber verursacht haben. Dass es manchmal vielleicht so ist, dass Mütter oder Frauen zu sehr bereit sind zu verzichten und zu sehr bereit sind sozusagen drei Berufe auf einmal zu machen und die Männer mit großer Selbstverständlichkeit dankbar sind, dass sie es nicht machen müssen. Ich habe es dann als Mann diesen Vätern gegenüber ein bisschen leichter. Ich kann denen sagen, wissen Sie, Sie können mir nicht erzählen, dass Sie zwischen 18 und 20 Uhr in Ihrem Büro noch viele effektive Arbeit machen. Ich möchte eigentlich auch, dass Sie sozusagen um 5:30 zu Hause sind und das Abendbrot machen. Solche Geschichten. Aber
werden die Familien dann begleitend auch therapiert? Also die Eltern, was machen sie mit
denen?
Genau,
ja. Also ich spreche ganz viel mit den Müttern. Ich habe auch in der Praxis hier eine eigene Müttergruppe, allerdings nicht nur zu diesem Thema, sondern überhaupt, weil das ja oft der Fall ist, dass Mütter psychisch kranker Kinder sehr belastet sind und wir uns darum extra um sie kümmern.
Jetzt ein bisschen Themenwechsel, aber es ist ja quasi, es sind Privatkliniken und es ist ja auch ja eine private Praxis, in der wir sind. Ich habe auch schon öfter mal drüber nachgedacht, ob man nachmittags nochmal zusätzlich eine private Sprechstunde anbietet. Dann kommt eigentlich von Kollegen, auch von Eltern, Freunden und so, die sagen dann, das kann man nicht tun. Also damit nimmt man nur die Elite, das können dann nur noch die machen, die es sich leisten können. Wo ich denke, naja, also besser, man hilft zumindest schon mal denen. Es ist ja auch nicht nichts. Und wie stehen Sie dazu? Oder sind Sie ja auch angreifbar durch wahrscheinlich? Also
die Kritik kenne ich natürlich sehr gut. Ich bin mein ganzes Berufsleben, das ist jetzt 38 Jahre, davon getragen gewesen, dass ich mehr Versorgungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche schaffen will. Ich habe jetzt nicht alles aufgezählt vorhin, was ich alles aufgebaut habe, aber davon war ich getragen. Und mir ist es ehrlich gesagt egal, wie die versichert sind. Und ich finde, dass es manchmal dann so ein, wenn Sie so wollen, so eine positive Ausgrenzung gibt, ne? Also dann werden plötzlich sozusagen, als wären die, das kenne ich ja auch, ich kenne ja Konzepte, wo Privatpatienten auf Stationen absichtlich nicht sozusagen extra behandelt werden oder extra Wahlleistungen kriegen. Es gibt Kollegen, die das verweigern und das finde ich zum Beispiel extrem unethisch. Mir ist es, wie gesagt, egal. Und den Kindern geht es genauso schlecht. Und wenn ich Kindern helfen kann, finde ich das gut. Die Zweiklassenmedizin finde ich kritisch. Ich hätte gerne was anderes. Ich hätte gerne sowas wie Bürgerversicherung. Und dann können Menschen sich Dinge zusammenkaufen. Sowas, glaube ich, fände ich gut, ohne dass ich jetzt Experte dafür bin. Aber ich bin nicht verantwortlich für dieses Zweiklassenmedizin und die Kinder schon gar nicht.
Auch noch ein anderes Thema, Social Media ist ja in aller Munde. Ich weiß, dass Sie das gar nicht so ganz so kritisch sehen wie ich, glaube ich. Genau, sehen Sie trotz allem einmal, dass wir als Gesellschaft irgendwie eine Aufgabe haben, das den Kindern so ein bisschen, naja, nahe zu bringen, die da zu begleiten? Oder sind Sie für Verbote? Wie stehen Sie dazu insgesamt? Und wie ist es vielleicht auch in den Kliniken? Gibt es da ein Konzept? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Also, Im UKE sind wir gestartet damit, dass alle Kinder ihre Handys abgeben mussten. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und mir hat das immer sehr leid getan, weil dann kriegten die einmal am Tag. Und dann mussten die wie verrückt in kurzer Zeit alle Nachrichten angucken, die da eingelaufen waren. Das fand ich einfach gemein. So, und in der Marzipanfabrik haben wir kein Handyverbot. Wir sind eine der ganz wenigen Kliniken, die kein Handyverbot hat. Wir interessieren uns dafür, was die Kinder machen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man sich an den großen Esstisch setzt und sagt, wer hat jetzt Lust, Uno zu spielen, dann haben alle Lust, was zu spielen. Alle Lust haben auch dann was zu malen gemeinsam oder auch zu basteln oder irgendwas ganz anderes zu machen. Und für die Kinder, für die ist sozusagen die, wo wir auch den Eindruck haben, sie kommen nicht wirklich weg davon, da interessieren wir uns. Dann machen wir es unter Umständen zu einer therapeutischen Aufgabe. Und insgesamt finde ich, dass die zentrale Aufgabe ist, dass wir die Kinder medienkompetent machen. Und ich habe den Eindruck, dass wir an der Stelle regelrecht verwahrlosend sind und uns überhaupt nicht darum kümmern, weil vor allen Dingen mit der aufsteigenden KI, die jeden Tag im potenziell riesig ansteigt, mit Neuerungen, die keiner von uns überhaupt überblicken kann, da ist ja gerade die Herausforderung, wie unterscheide ich eigentlich Fake von Nicht-Fake? Das wird die große politische Herausforderung werden, Kriege werden so geführt werden und wir kümmern uns nicht. Wir machen es einfach nicht. Und das ist eine Aufgabe, die eigentlich in jeder Familie steckt. Und wenn der häufigste Satz in deutschen Familien heißt, legt das Ding weg, weil Eltern, insbesondere Väter, zutiefst davon überzeugt sind, dass das Teufelswerk ist. Sie es selber aber auch den ganzen Tag benutzen. Und wenn ich dann frage, was spielt er denn? Ja, also dann sagen die immer, nee, keine Ahnung. Dann sage ich, okay, gehen Sie bitte nach Hause und lassen sich eine Einführung geben von Ihrem Sohn, was er spielt. Und dann kommen Sie wieder und wir gucken uns das gemeinsam an, wie das irgendwie sich auflösen kann. Aber nicht dadurch, indem Sie einfach irgendwie die Sicherung rausdrehen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Und ich sage mal jetzt meinetwegen auch bei diesen mutlosen Mädchen oder bei Mädchen überhaupt, erlebe ich das schon sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag so, dass die durch diese Social Media, die sind da schon mehr, die sind da mehr, ob nun abhängig von, aber die sind da mehr von beeinflusst, sag ich mal, auch im Nachhinein noch. Ja. Sei es, dass sie jetzt irgendwelche Nachrichten sehen von Klassenkameraden, die sie irgendwie triggern, also sie kommen da gar nicht so raus, die grübeln, sie beschäftigen sich damit. Und auch Dinge wie selbstverletzendes Verhalten, habe ich manchmal das Gefühl, das nimmt in so Klassen richtig eine Dynamik geht da los. Also, dass sie
das war schon immer so. Ja, und das sozusagen, das ist alleine, selbstverletzendes Verhalten ist ansteckend. Und das kann sich potenzieren natürlich, wenn das sozusagen über Handys weiter verbreitet wird. Da ist ja unsere Aufgabe, die Mädchen auch da an der Stelle kompetent zu machen. Ja, und ich habe den Eindruck, dass das auch schon wieder immer mal wieder weniger bedeutsam wird. Also ich sage immer meinen Kindern, damit meine ich meine Patienten, irgendwie, was ist denn eigentlich spannend, daran zu sehen, was die anderen essen? Also alle fotografieren Essen, das nimmt langsam ab. Es gibt irgendwie immer so Moden, ja, wo das dann plötzlich nicht mehr wichtig ist. Und natürlich müssen wir uns auch um TikTok kümmern. Und da muss man sich aber, oder YouTube, das muss man dann aber aktiv tun. Das tun aber die allerwenigsten Eltern.
Und wie sehen Sie die Medien im Kontext der Regulationsstörung? Da hatten Sie ja schon einmal drüber gesprochen, weil das sehen wir in der Praxis wirklich häufig, ja, diese Säuglinge, Babys, die da am Kinderwagen sitzen. Haben Sie da auch Therapien? Also sehen Sie das vermehrt? Machen Sie da auch was? Oder,
Also Regulationsstörungen gehören ja zu unserem Repertoire irgendwie dazu, wobei mehr dann mit ein klein bisschen älteren Kindern, wenn die dann so 4, 3, 5 sind und dann mit der Verdachtsdiagnose DMDD, diese Diagnose, die es ja im Deutschen immer noch nicht gibt, dieses Disruptive Mood Dysregulation Disorder oder affektive Dysregulation eben, da habe ich nicht den Eindruck, dass das etwas mit Medien zu tun hat, sondern das ist sozusagen schon viel früher. Die sind ja oft auch schon, fangen die mit einer Schrei Babykarriere an. Nicht immer. Manchmal geht es erst im ersten sozialen Kontakt los in der Kita. Und das ist aber, glaube ich, eine ganz eigene Diagnose. Schwierig finde ich dieses klassische Bild auf der Straße, dass eine Mutter einen Kinderwagen schiebt mit dem Kind, was zu ihr gewandt ist und sie aber am Handy ist, zum Beispiel. Ja, und natürlich gab es auch schon immer das Phänomen, dass Eltern ihre Kinder ruhig gestellt haben, früher mit Fernsehen. Das war dann auf dem Tablet, aber das sind irgendwie immer dieselben Dinge. Und ich kann mich auch noch erinnern an die Diskussion über die Teletubbies, ja, ob das eigentlich gut ist oder nicht gut. Das hat sich alles relativ schnell verlaufen. Das heißt für mich nicht aufmerksam zu sein. Ich finde schon, dass auch meine Aufgabe ist, sehr aufmerksam zu sein. Kriege ich irgendwelche Entwicklungen nicht mit? Was ist zum Beispiel mit dem sexuellen Missbrauch im Internet, mit Mädchen, die nicht darüber sprechen? Die überhaupt die Dunkelziffer an sexuellem Missbrauch ist etwas, worum wir uns weiterhin nicht gut genug kümmern. Was ist mit den Sportvereinen, mit allen möglichen Institutionen, Schulen? Also wenn man sich die Prävalenz sexuellen Missbrauchs anschaut, dann müsste das viel, viel häufiger in diesen Institutionen aufploppen. Tut es aber nicht. Ja, das gilt auch für Kinderkliniken, das gilt auch für Kinder- und Jugendpsychiatrische Kliniken. Und da sind wir einfach blind. Und wenn, finde ich, müssen wir alles uns angucken und nicht nur immer das Ding weglegen.
Und ein anderes Thema ist nochmal Schule, was mich interessieren würde, wie Sie das sehen. Wie sehen Sie Schule als Unterstützung, gerade auch im Kontext von psychischen Erkrankungen oder auch von Kindern, die vielleicht gar nicht psychisch erkrankt sind? Also wie sehen Sie das? Ich bin da im Moment, ich habe selber drei Kinder, irgendwie sehr kritisch und denke, irgendwie ist die Schule so ein Ort geworden, wo sie irgendwie gar nicht mehr so gut aufgehoben sind.
Also an Schule verzweifle ich.
Ja, ich auch.
Ich habe schon immer mal gedacht, irgendwann schreibe ich mal ein Buch nur darüber, was meine Kinder, meine Patienten mir sagen über Lehrer. Ich habe natürlich auch viel mit Lehrern zu tun. Es gibt unglaublich gute, engagierte Lehrer, aber es gibt auch sozusagen konzeptionell unglaubliche Probleme. Das beginnt mit dem Reparaturstau an deutschen Schulen. Das ist einfach unglaublich vernachlässigen Kinder, die mir sagen, ich trinke morgens nichts, weil auf die ekligen Toiletten will ich nicht. Das muss man sich mal überlegen, ja, wenn man das für Erwachsene vorhalten würde, was das bedeuten würde. Dann ist natürlich die deutsche Pädagogik defizitorientiert. Es wird nie auf Ressourcen geachtet oder wenig auf Ressourcen. Lehrer sind mit psychischen Erkrankungen überfordert. Lehrer haben zu große Klassen. Das ist auch respektlos den Lehrern gegenüber, nicht nur den Kindern gegenüber. Und so gibt es irgendwie eine lange Liste. Und was ich so aktuell glaube, ist, dass die Schulen einfach noch nicht verstanden haben, dass es sie morgen nicht mehr gibt. Mhm. Weil mit KI und wirklich individualisiertem Unterricht für Kinder braucht man das nicht mehr. Zu Corona-Zeiten habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe viel mit Kindern zu tun gehabt, die gesagt haben, das klappt viel besser zu Hause. Und dann gab es den Hybridunterricht und hatte ich die Chance, dass man das aufrechterhält, weil man damit eine gute Strategie hat, die Klassen zu halbieren. Das wollte aber keiner, weil angeblich die Kinder immer jede Woche gesehen werden müssen. Dahinter steckt auch diese grundsätzlich misstrauische Haltung Kindern gegenüber, dass sie dann faul werden oder nichts tun oder irgendwie so. Ich habe stattdessen gerade mit einem hochbegabten Mädchen zu tun, die so gelangweilt ist, dass sie nicht mehr zur Schule geht und keiner weiß, wie das gehen soll. Die hat trotzdem noch einen Schnitt von 1,7. Und für die versuche ich gerade sowas durchzusetzen wie Online-Unterricht. Gibt's inzwischen. Ja, und man muss halt dann für den sozialen Kontext sorgen. Aber solche Konzepte müssten dringend entwickelt werden.
Ja, finde ich auch. Also ich sehe es genauso mit den Schulen und ich denke auch, also auch mit so einem Hybridunterricht, die Kinder, die was wollen, die werden zu Hause auch lernen und sich strukturieren und ihren Interessen auch nachgehen und vielleicht auch mal schwerere Aufgaben machen. Und die man sehen will, die kann man trotzdem sehen, die eben zu Hause eher ja nichts machen oder auch vielleicht zu Hause vernachlässigt werden. Genau. Auch noch eine Frage von mir. Inwiefern sehen Sie vielleicht auch gerade, dass zu sehr pathologisiert wird? Man sagt ja irgendwie, alles nimmt zu, bei Jugendlichen, bei Erwachsenen wahrscheinlich auch, aber Depressionen, Essstörungen, Angststörungen. Haben Sie da manchmal auch das Gefühl, okay, die kommen jetzt einmal zu mir, aber eigentlich ist das noch eine Normvariante oder es ist noch nichts Krankhaftes?
Also als Kinderpsychiater habe ich lange Jahre am Anfang immer drunter gelitten, dass Eltern viel zu spät kamen und wir den Symptomen hinterhergelaufen sind. Und ich guckte immer neidisch auf die Kinderärzte, die dreimal am Tag sagen konnten, alles gut, gehen Sie ruhig wieder nach Hause. Das ist heute ein bisschen anders, aber es ist eher die Ausnahme, dass wirklich nur eine Normvariante da ist und ich sagen kann, Sie haben ein liebenswertes Kind, gehen Sie ruhig wieder nach Hause. Ich glaube, dass diese Annahme, dass die psychischen Krankheiten immer weiter zunehmen, das ist ein Mythos und der ist auch irgendwie menschheitsimmanent. Also das hat was damit zu tun, dass wenn man als Erwachsener auf die nachfolgende Generation schaut, dann denkt man immer, die werden immer schlimmer. Das stimmt aber nicht, die werden immer besser. Ja, die werden immer reflektierter. Ich kann heute Gespräche führen, die ich vor 20 Jahren mit Kindern nicht führen konnte. Sowas zum Beispiel. Was sich verändert, ist die Inanspruchnahmepopulation und es ist einfach eine unverändert hohe Zahl. 25% aller Kinder sind diagnostikbedürftig, kinder- und jugendpsychiatrisch. Aber 30% der 18- bis 35-Jährigen, und das sind die jungen Eltern, ja, und das ist unverändert seit vielen, vielen Jahren so. Wir sehen einfach mehr und wir sind aufmerksamer dafür und wir halten nicht genügend Behandlungsmöglichkeiten vor. Wenn Sie in Hamburg ambulant, also die fast alle Praxen in Hamburg haben Aufnahmestopp.
Ja, wobei Sie das jetzt gerade sagen, da muss ich sagen, es ist ja aber auch so, dass sich auch viel sehr verändert hat. Ich meine, früher war es ja so, das war klar, die Mama bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Man muss ja ganz ehrlich sagen, die Lebenssituation hat sich ja komplett verändert. Ja, also welche Familie kann sich das heutzutage noch leisten, dass beide Eltern, also meistens müssen ja beide arbeiten gehen, um irgendwie einen Standard zu halten. Und ich finde, das ist ja auch ein hoher Anspruch, der da schon für die Jugendlichen im Raum steht. Oder wie sehen Sie das?
Das stimmt, aber die Tatsache, dass die Mütter früher mehr zu Hause waren, hat nicht dazu geführt, dass die psychisch gesünder waren. Okay. Ja, das ist der Unterschied. Also wir sprechen ja auch über viele psychische Erkrankungen, die genetisch determiniert sind. Also natürlich gibt es auch umweltabhängige und auch familienabhängige, aber das ist nicht der Hauptteilanteil.
Genau, ein bisschen in eine andere Richtung, aber eben dieses, alles wird teurer, beide Eltern müssen arbeiten. Ich denke momentan auch, dass die Kinder manchmal auch zu Recht mutlos sind, weil einfach, ich sag mal, welches Kind wird sich später noch ein Haus leisten können? Also, ne? Ich meine, es sind so viele Dinge, wo man sagt, okay, selbst wenn beide mal einen guten Job haben, da merke ich manchmal, mein Sohn ist jetzt 16, der sagt sich auch, okay, vielleicht reicht es irgendwann mal für so eine kleine Wohnung, wäre auch schon gut. Der frustriert da jetzt, ist der dadurch nicht frustriert. Aber ich glaube schon, wenn man sich das anguckt, dann kommt irgendwie die Klimakrise, dann kommt irgendwie ein Krieg. Das wird natürlich auch alles sehr doll durch die Medien verbreitet, finde ich. Ich meine, alle wissen alles so. Und da gibt es ja schon auch viele, die sich sagen, ja, okay, es gibt ja auch viele im Bekanntenkreis, die sind jetzt jüngere Erwachsene, die sagen auch, wir kriegen gar keine Kinder mehr. Was sollen wir denen das jetzt noch zumuten? Das finde ich auch erschreckend und ja, irgendwie schlimm so für die Jugendlichen.
Also ich finde, dazu muss man doch einfach nur sagen, also ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Wir haben versagt. Also ich habe versagt. Ich habe die Klimakrise viel zu spät wirklich realisiert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe die rechtsradikale Entwicklung nicht kommen sehen. Ich kann Ihnen eine ganze lange Liste aufzählen von Dingen, die ich nicht gesehen habe. Und wenn ich mir das, also ich werde doch selber jetzt langsam mutlos mit dem, was gerade um uns herum passiert. Ja, also sozusagen, wie viel Faschismus. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich dieses Wort so häufig in den Mund nehmen muss wie heute, wo überall faschistische Strukturen entstehen. Und das ist ja etwas, was so menschenverachtend ist und was zu solchen Kriegen führt, dass ich ich habe ältere Kinder, wenn die sagen, wir machen uns Gedanken darüber, ob wir auswandern, dann erschreckt mich das und gleichzeitig verstehe ich es.
Sagen Sie das auch so zu den Jugendlichen, also dass sie auch, dass man so, was heißt zugibt, aber dass man eben bei diesen Themen auch wirklich einfach mal richtig tief reingeht und eben sagt so, wir haben versagt, also diese Ehrlichkeit.
Ja, natürlich. Also ich bin ja immer authentisch. Ich verstell mich ja nie meinen Kindern gegenüber. Und wir haben einfach nochmal sehr unter Beweis gestellt, dass wir nicht friedensfähig sind. Ja, und ich bin aufgewachsen mit dem Egon Bahr-Satz, Wandel durch Annäherung. Und der gilt nicht mehr. Wandel durch Annäherung gilt nicht mehr. Davon war ich oder bin ich eigentlich immer noch überzeugt, dass das eigentlich gilt. Aber es gibt Menschen, die unerreichbar sind.
Ja, jetzt ist es so eine bedrückende Stimmung hier am Ende. Aber auch noch eine Frage, die ich mir hier notiert hatte. Viele Eltern fragen mich in der Sprechstunde bei so Jugenduntersuchungen auch, geht's nochmal, ist es schon pathologisch oder normal? Sie sagen, gut, meine Kinder sind jetzt in der Pubertät. So, jetzt liegen die nur noch im Bett, kommen nicht mehr zum Essen, verwahrlosen so ein bisschen, duschen nur einmal die Woche. Haben Sie da nochmal vielleicht so ein bisschen, ja, Warnsignale oder wo Sie sagen würden, auch bei Eltern, Mensch, das sind Dinge, da muss man sich schon Hilfe holen, fällt Ihnen da?
Das kann man ganz schwer von außen sagen. Das ist wieder so ein normatives Herangehen. Also ich möchte dann immer den Jugendlichen oder die Jugendliche sehen und ich möchte mich interessieren dafür, wie es ihm oder ihr geht. Ja, und wenn das ein Rückzug ins Bett ist, der eher traurig, hilflos ist, dann interessiere ich mich dafür. Wenn das ein trotziger Rückzug ist und ein Verweigerungsrückzug, dann interessiere ich mich auch dafür, weil ich dann gerne wissen möchte, warum jetzt jemand sich verweigert, was er selber denn davon hat. Also ich würde nie normativ, sondern immer, ich interessiere mich für die Seite des Leidens.
Ja, super. Das ist nochmal ein guter Tipp, auch so für uns, für die Praxis, finde ich. Ja, mir fällt jetzt gerade gar nichts mehr ein, was ich noch fragen kann. Ich gebe nochmal weiter.
Genau, eine Sache, die ich mich noch so ein bisschen gefragt hatte, wenn es um die Essstörung geht. Sie haben ja auch gesagt, Sie hatten da in Bad Bodenteich eine Klinik, die kenne ich tatsächlich auch, weil ich aus Niedersachsen komme. Sehen Sie einen Trend? Weil ich sehe schon so einen Trend manchmal in der Praxis. Die Jungs sind ja mittlerweile auch sehr gesundheitsorientiert, körperorientiert. Fitness ist ja ein großes Thema bei denen. Sehen Sie da einen Trend, dass gerade die Essstörungen bei den Jungs auch eher mehr zunehmen durch diese Sache? Oder ist das gleich geblieben?
Also wirkliche Essstörungen im Sinne von Anorexie oder Bulimie sind bei Jungs und Männern nach wie vor ausgesprochen selten. Bei den Jungs ist das dann eher sozusagen so manchmal so verdeckte Essstörungen, indem die dann so sich sozusagen besonders einseitig und Proteine und diese ganzen Geschichten ernähren, ja, und weil sie auch unter Umständen sportsüchtig sind. Das verlagert sich manchmal, glaube ich. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist ja auch nicht nur gesund, was die da machen, sondern das braucht ja eigentlich auch ein Maß. Und ich glaube, dass insgesamt Restriktion sozusagen, das ist für mich die Überschrift, Restriktion ist etwas, was sich immer weiter ausdehnt und dass wir, glaube ich, so ein gesamtgesellschaftliches Ideal haben, dass der restriktive, kontrollierte Mensch der erfolgreichere Mensch ist.
Dann, das ist auch noch ein Thema so bei uns auch in der Praxis, diese restriktiven Essstörungen. Ich erlebe es ganz oft, dass es nicht wahrgenommen wird, nicht wahrgenommen werden will. Mhm. Sowohl von den Mädchen natürlich sowieso nicht, aber auch von den Eltern nicht. Mhm. Und da sitze ich schon öfters und denke mir, okay, was machen wir denn jetzt? Der Body Mass Index ist unter der dritten Perzentile. Mhm. Dem Kind geht es auch nicht wirklich gut, aber es wird einem prophezeit, sie ist normal, sie ist genug, wir waren alle so, ich bin auch schlank, sagt dann die Mutter. Und dann sitzt man da als Kinderärztin und weiß eigentlich schon, in welche Richtung das geht. Aber haben Sie da noch mal Tipps oder wie man da besser weiterkommt oder ins Gespräch kommt? Ich will die ja auch zu nichts zwingen, manchmal muss man das, ja.
Also für mich gibt es dann immer einen Satz, der hilfreich sein kann. Wir wissen beide, dass es anders ist.
Das ist gut.
Ja, also nicht irgendwie, ich finde, Sie haben Unrecht, sondern wir wissen beide, dass es anders ist. Mhm. Und natürlich immer zuerst auch mit dem Mädchen. Mhm. Ich würde immer auch zuerst mit dem Mädchen sprechen. Und klar, die haben auch das gehört, ist krankheitsimmanent. Ne? Und da sage ich dann auch manchmal, kommt dir jetzt so vor. Aber auch dann kommt dieser Satz, wir wissen beide, dass es eigentlich anders ist und wir wissen beide, dass eine laute anorektische Stimme dir jeden Tag ganz viel einflüstert und dass du dich kaum dagegen wehren kannst. Und dann gebe ich das so ein bisschen weg von den Mädchen. Das sage ich nicht, du isst nicht, sondern die anorektische Stimme sagt dir, dass du nicht isst. Dann ist es ein bisschen leichter, das anzunehmen.
Ja, also ich muss sagen, es war alles sehr spannend. Vielen, vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Eine Frage hätte ich noch, ob Sie tatsächlich irgendwas haben. Wir haben ja auch viele Kollegen, die den Podcast gerne hören. Und ich muss sagen, mit unseren Kollegen in Kiel arbeiten wir eigentlich gerne zusammen, gerade mit den Kinder- und Jugendpsychiatern. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, da würde ich mir was anderes an Austausch wünschen oder Tipps, wie wir auch in den Praxen besser davor sein können, was wir machen können?
Also ich glaube, dass der interdisziplinäre Austausch sicher an ganz vielen Stellen immer noch besser werden kann. Das muss ich Ihnen nicht erklären, dass das durch die Restriktionen der GKV im Grunde fast nicht funktioniert. Das ist immer eine Frage von Einzelinitiativen und immer etwas, was dann außerhalb der Sprechzeiten stattfinden muss und so. Das geht, glaube ich, nur über persönliches Engagement. Wir repräsentieren keine gute Medizin, finde ich, was das angeht. Interdisziplinarität kommt nicht wirklich vor. Das finde ich irgendwie immer sehr schade. Ich habe gerne im Altona Kinderkrankenhaus gearbeitet mit den kinderärztlichen Kollegen zusammen und ich fand es immer am schönsten und am effektivsten, wenn wir gleichzeitig am Kind standen. Ja, so das Erstgespräch schon, Notaufnahme oder irgendwie so, wo wir dann schnell getrennt werden konnte. Ja, das ist was Psychisches oder das ist was Somatisches. Und dann weitermachen irgendwie gemeinsam. Und das macht am meisten Spaß. Das ist aber in der Praxis geht das kaum. Das funktioniert nicht. Aber ich finde, wenn Kiel schon so ein Leuchtturm ist, dann strahlen sie ihn weiter an.
Ja, das machen wir. Von mir aus auch vielen Dank. Vielleicht wiederholen wir so einen Podcast nochmal. Das machen wir auch öfters mal in einem Jahr nochmal. Vielleicht gibt's da neue Erkenntnisse zu dem mutlosen Mädchen oder anderen Krankheitsbildern. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Danke für Ihren Besuch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es wieder weiter und wir freuen uns über euer Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.